Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, endlich, Anpfiff 15:30, Folge Nummer 44, leicht verspätet und längst überfällig, dafür heute aber mit dem großen XXL-Saisonrückblick. Wir haben heute einiges mit euch vor. Und da ich das alles nicht alleine bewältigen kann, habe ich wie die ganze Saison schon tatkräftige Unterstützung. Und an meiner Seite sind heute mal wieder zum Saisonabschluss Sören und Fabi. Guten Abend.
Guten Abend.
Servus und guten Abend.
Fabi, ich habe eine Frage an dich. Kennst du mittlerweile die Sängerin Camila Cabello?
Ja, das ist die Dame aus geboren in Kuba, mittlerweile amerikanische Staatsbürgerschaft, bekannt geworden durch den Song Havana und gestern gnadenlos vom Fußballpublikum in Europa ausgepfiffen. Stimmt's?
Ich bin überwältigt, nachdem gestern wir uns beide total verdutzt angeschaut haben und überhaupt nicht wussten, ob wir jetzt beim Super Bowl gelandet wären oder beim Fußballfinale. Ja, war ein bisschen überraschend, was die UEFA sich da einfallen lassen.
Ich kann nur sagen, das ist der Unterschied zwischen mir und zu Sören. Ich bin vorbereitet auf alles. von daher, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und gestern Abend nach dem Spiel tatsächlich noch gelesen, wer die gute Dame ist.
Ah ja, gut. Sören, du warst ja auch hellauf begeistert, wie ich deinen Postings entnehmen konnte.
Ja, und wie. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das hat bei einem Fußballspiel nichts zu suchen, aber so ändern sich die Zeiten. Geld regiert alles.
Ja, vielleicht war es ja auch das erste und letzte Mal und schauen
wir mal. Aber findet ihr das wirklich so schlecht, wenn so eine Show geboten wird, vorm Spiel oder in der Halbzeit auch?
Also ich persönlich kann ehrlich gesagt, also zur Halbzeit kann man sowas mit Sicherheit machen, aber ob man das jetzt unbedingt noch zum Einlauf machen muss, wo wirklich jeder Fan einfach nur darauf brennt, dass es endlich losgeht, die Mannschaften einlaufen sehen will und dann dem Anpfiff entgegenfiebert, also vielleicht zur Halbzeit, aber das hat ja hier in Deutschland, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren beim Pokalendspiel auch schon nicht so gut geklappt.
Also ich war live im Stadion damals.
Okay.
Das war eine Erinnerung.
Warst du auch atemlos zu dem Zeitpunkt, ja?
Na, ehrlich gesagt, ich habe das erst dann nach 1-2 Minuten, glaube ich, so richtig realisiert, dass es wirklich nur darum ging, dass der Kommerz nicht Einzug halten darf bei einem Fußballspiel. Und ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, es geht ja euch beiden genauso. Wir schauen ja auch andere Sportarten. Da ist es nun mal gang und gäbe, dass um das Spiel herum ein bisschen Entertainment geboten wird. Von daher war ich gestern eigentlich auch über die Reaktionen, vor allem im Netz, auch ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob ich es ehrlicherweise so schlecht finde. Also ja gut, vielleicht sollte ich jetzt aufhören zum Reden, weil sonst gibt es ganz viele Kommentare, dass man eigentlich beim Fußball, oder wenn es um Fußball geht, sollte man beim Fußball bleiben.
Ja, richtig, genau. Und ich denke mal, dass wir uns bei den Amerikanern mit Sicherheit das ein oder andere abschauen können, aber wahrscheinlich hier in Deutschland auch nicht alles letztendlich so gut platzieren können, ne?
Aber Sören, warum findest du das denn eigentlich so schrecklich?
Ich weiß nicht. Also man hat es gesehen, das Spiel ging ja auch später los und alle wollten einfach nur dieses Spiel sehen. Und dann, wenn da vorher jetzt noch so eine Show, ich weiß nicht, also das passt meiner Meinung nach nicht zum Fußball. Du hast richtig angesprochen, Amerika ist anders. Ich glaube, da ist generell, glaube ich, die Verbindung zum Sport anders. Es ist mehr Events, mehr Show. Und das hat.
Aber du gehst doch auch zum Basketball.
Da ist es ja, das sind andere Sportarten. Ich glaube, das sind andere Sportarten. Ich glaube, das kannst du nicht vergleichen mit Fußball, wie der Fußball entstanden ist, wie die Geschichte ist. Ich glaube, klar, viele Leute finden das natürlich auch richtig gut mit diesem Show, mit diesem Events-Charakter. Aber beim Fußball, also tut mir leid, das weiß ich nicht. Da kann ich nichts mit anfangen. Mag jeder auch so sehen, wie er möchte, aber so ein großes Spiel, einfach nur Fußball sehen, ich glaube, das war so meine Gefühlslage gestern.
Ja, und so wie in Amerika, dass man da zu den großen Finals dann die deutsche Nationalhymne spielt. Ich glaube, da sind wir hier in Deutschland, glaube ich, eine Nation, wo, wenn es um das Thema geht, ziemlich gespalten sind. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, wenn man da so mit einem Auge nach Amerika schielt, ne? Wo es ja wirklich gang und gäbe ist.
Es geht ja gar nicht geht ja gar nicht darum, das zu kopieren, aber zum Beispiel beim Pokalfinale wird ja auch die Hymne gespielt und beim Eröffnungsspiel, glaube ich, zur Bundesliga auch, bin ich mir fast sicher. Und ja, ich glaube, man redet ja nicht von jedem Bundesligaspiel, wo es so ein Event geben soll, aber es ist nun mal ja tatsächlich ein Spiel, was die ganze Welt interessiert. Also naja, ich glaube, Geschmäcker sind verschieden. Vielleicht sollten wir es dabei belassen.
Ja, dann lass uns doch direkt mal mit dem Spiel anfangen, was noch so am präsentesten in Erinnerung ist. Wir haben ja jetzt einige Tage schon ins Land ziehen lassen, sind einige Spiele schon gespielt, vor uns einiges passiert und wir versuchen das jetzt einfach mal so ein bisschen von vorne nach hinten aufzurollen und dann zum Abschluss, der Sören fiebert ja auch schon der Top 11 der Saison entgegen, um uns hier zu präsentieren. Fabi hat ein großes Geheimnis draus gemacht, aber dann lass uns doch mal mit dem Champions-League-Finale anfangen. Fabi, Sören, wie waren denn da eure... Ihr hattet ja mehr oder weniger gesagt, Favoritenrolle ist klar verteilt. Und ich denke, so gerade in der ersten Halbzeit hat Liverpool da auch vollkommen das unter Beweis gestellt, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man die Torchancen nimmt, den Spielverlauf, war Liverpool die ja schon aktivere Mannschaft, viele Chancen rausgespielt. Wenn es nur danach geht, glaube ich, hätte Liverpool den Titel verdient gehabt. Aber so ist es halt. Ne? Wenn du einen guten Torwart hinten drin hast, die eine Chance nutzt, ja, dann kannst du das Spiel komplett oder den Spielverlauf komplett auf den Kopf drehen. Abgezockte Madrilenen und der Aufwand von Liverpool wurde nicht wirklich belohnt.
Fabi, am Ende vier Abschlüsse bei Liverpool, bei Real am Ende.
Gefühlt war Liverpool häufiger am Ball, hat auch irgendwo ja ein bisschen optisches, nicht nur ein bisschen, sondern hatte auch optisches Übergewicht. Ich fand aber, man darf die Madrilenen dann, oder sagen wir es mal so, ich glaube, ich muss heute mal eine Lanze brechen für Real Madrid, obwohl ich bei Weitem kein Real Madrid-Fan bin. Am Ende des Tages, wenn man sich den Weg ins Finale anguckt, Paris, Chelsea, Man City, und wenn du dann am Ende des Tages Liverpool im Finale auch noch 1-0 schlägst, ich glaube, einen verdienteren Champions League-Sieger kann es dann, glaube ich, gar nicht geben, oder?
Ich wollte da gerade auch drauf zu sprechen kommen. Also wer diese Brocken schon bis zum Finale aus dem Weg geräumt hat und dann auch noch das Finale gewinnt, da kommt der gute amerikanische Spruch dann, Defense wins Championships. Ne? Dann hast du noch das Spielglück mit Courtois, der gestern ja wirklich einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Und dann stichst du vorne einmal eiskalt zu. Ein Fehler in der Liverpool-Abwehr, ein Stellungsfehler, der dann ein so ein Spiel entscheidet. Ja, und am Ende verliert Jürgen Klopp dann sein viertes Finale, ne? Im vierten Finale dritte Niederlage für Jürgen Klopp.
Ja, ich fand halt, Real hat natürlich auch, was sie verdammt gut gemacht haben in dem Spiel, war natürlich eher dagegen zu halten. Und ich weiß jetzt die Statistik nicht, vielleicht hat sie einer von euch auf, aber ich denke, vor allem in den Zweikämpfen waren die Madrilenen definitiv viel, viel präsenter. Auch die wichtigen Zweikämpfe gewonnen, war dann auch, vielleicht kann einer nachschauen.
59%.
Ja, war auch optisch so, denke ich, vom Fernseher zu sehen. Und am Ende des Tages ist es halt dann auch eine brutale Qualität, die da vorne bei Real auch auf dem Platz steht. Und dann eben solche Fehler, Stellungsfehler, meines Erachtens von Trent Alexander. Und das wird dann ausgenutzt und dann bringt halt wahrscheinlich, gibt nicht viele Mannschaften, die das dann gegen den FC Liverpool so über die Zeit bringen. Von daher kann man wirklich nur absolut den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, vor dieser Leistung in der Champions League, auch wenn mit Sicherheit ein bisschen Spielglück mit dabei war hin und wieder. Trotz alledem, das war am Ende des Tages, muss man einfach unterm Strich sagen, verdienter Champions League-Sieger Real Madrid.
Super Coach auch von Carlo Ancelotti. Ich denke mal, hat das defensiv ja auch ganz gut gemacht. War ja nicht so, dass sie sich wirklich nur hinten eingeigelt haben und gemauert haben. Haben es ja auch immer wieder geschafft, sich da von dem Druck von Liverpool hinten raus zu befreien. Haben dann selber mal das Spiel in die Hand genommen. Zwar nicht so die zwingenden Szenen nach vorne, aber auch gut den Ball gehalten und Liverpool immer wieder angerannt. Gerade Mo Salah hatte in der zweiten Halbzeit ja mindestens 3 oder 4 Hundertprozenter, wo er normalerweise, wo 3 Stück mindestens von reingehen, egal bei welchem Spiel. Und der gute Junge wollte einiges gut machen. Ist ja beim letzten Finale gegen Real brutal in der Schulter oder am Arm ja verletzt worden. Ja, für den reicht es leider nicht. Und ja, am Ende 14. Titel für Real Madrid. 8 Finalspiele teilgenommen unter dem Champions League-Namen und alle 8 gewonnen. Also ja, es ist halt das Champions League Real, ne? Wo wir ja schon vor mehreren Wochen immer wieder drüber gesprochen haben.
Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand die Performance auch von David Alaba ja richtig gut. Ich glaube, er hat mit seinem Wechsel alles richtig gemacht. Es hat sich ja innerhalb kürzester Zeit in Madrid, glaube ich, zum Abwehrchef hochgespielt. Also da, ja, wenn man das ummünzt auf die Bayern in dieser Saison, glaube ich, da ist ein richtiger Leistungsträger weggebrochen. Und den hätte man sicherlich noch für ein paar Millionen halten sollen.
Für 30 Millionen im Jahr.
Ja.
Ach, ich glaube, das ist ein Quervergleich, der einfach Quatsch ist, Sören, in dem Sinne. Ich glaube, wenn du einen Spieler hast, der einfach weg will, wenn du dann halt einfach auch irgendwo an einem Level angelangt bist, wo du vielleicht auch nicht mehr mithalten kannst, wenn es um Gehalt und Handgeld und allem drum und dran geht, dann ist es da jetzt, glaube ich, absolut fehl am Platz, dem FC Bayern den schwarzen Peter zuzuschieben und das dann auf die Saison jetzt umzumünzen. Finde ich ehrlicherweise nicht richtig.
Ja, er wird ja auf die Bayern sollen wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch das eine oder andere Theater zukommen. Wir können ja jetzt direkt beim Spiel bleiben. Ganz heißer Name, der momentan ja durch die Zeitungen kursiert, Fabi Sören Mané. Heute haben sie auch wieder geschrieben, deutet wohl jetzt immer mehr alles darauf hin, dass jetzt in der kommenden Woche Vollzug gemeldet wird. Also ich für mich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben oder verstehen, dass so ein Spieler dieser Klasse nur den Gedanken daran hat, in die Bundesliga zu gehen.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er hatte jetzt auch in seinen Jahren, ich glaube 6 sind es im Moment für Liverpool, ja auch fast alles gewonnen. Er ist jetzt 30. Wenn er nach Deutschland kommt, hätte er weniger Spiele. Ich glaube, die englische Premier League ist ja auch nicht so dafür bekannt, den Spielern Auszeiten zu gönnen. Also ich glaube, gut verdienen wird er in München auch. Also so schlecht, glaube ich, ist der Wechsel für ihn nicht. Ich weiß nicht, ob, ja, man wird natürlich auch sehen müssen, weil das kommt natürlich dann auf die Bayern auch zu, wenn der Afrika Cup ansteht, ob er da dann natürlich, dann fehlt er ja natürlich auch Anfang des Jahres. Also so schlecht, glaube ich, wäre der Wechsel für Mané sicherlich jedenfalls nicht und für die Bundesliga sicherlich auch nicht.
Fabi, wir hatten gestern schon den einen oder anderen Satz drüber verloren.
Ja, ich finde, es gibt durchaus Gründe, warum man auch in die Bundesliga wechseln kann als Sadio Mané, weil ich glaube nach wie vor, auch wenn ihr das wahrscheinlich anders seht, ist der FC Bayern eine absolute Top-Adresse im europäischen Fußball. Du hast jedes Jahr die Möglichkeit, auch in der Champions League relativ weit zu kommen. Und das letzte Mal war 2020, als man die gewonnen hat. Er spricht Französisch. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ein ziemlich großer französischsprachiger Block bei den Bayern im Kader. Das heißt auch hier die Eingewöhnungszeit. Es ist eine wunderbare Stadt. Ich glaube, er wird auch nicht nur für ein Butterbrot und ein Ei bei Bayern München spielen, sondern das Gehalt wird durchaus auch attraktiv oder, wie sagt man, wettbewerbsfähig sein können zu dem, was er jetzt vielleicht bei Liverpool bekommt. Und ich glaube, ein großer Faktor, der vielleicht auch für den FC Bayern spielt, wenn er in die Bundesliga kommt, bist du natürlich ja mit so einem Namen, mit so einer Karriere bisher wahrscheinlich einer der Topstars oder vielleicht sogar der Topstar schlechthin in der Liga. Und das kann durchaus auch attraktiv sein.
Ja, das, worauf Sören gerade angespielt hat mit den Spielen, ich hatte jetzt gerade mal geguckt, Liverpool mit Finale, 63 Spiele dieses Jahr. Ja, und Mané ja, lebt ja von seiner Spritzigkeit und Schnelligkeit. Ja, ist vielleicht auch der Hintergedanke. Da habe ich vielleicht dann nur, wenn es hochkommt, bis zu den Finals vielleicht auf, ich sag mal, keine Ahnung, 50 Spiele oder so. Könnte natürlich auch so ein Hintergedanke sein, ne? Wer weiß, das für, dann ist er 33. Ja, mal überraschen lassen, was da die kommende Woche so noch passieren wird. Dann gehen wir einen Wettbewerb weiter runter. Da gab es ja letzte Woche Mittwoch einiges zu feiern in Frankfurt. Wir hatten es alle gehofft und mehr oder weniger auch ja, vorhergesagt. Die Eintracht aus Frankfurt hat den Europapokal geholt. Und ja, war ein Spiel, was wirklich bis zum letzten Elfmeter von seiner Spannung gelebt hat.
Ja, also ich glaube, Zum Ende, glaube ich, hat Frankfurt verdient gewonnen. Waren auch während der 90 Minuten, auch während der Verlängerung, fand ich persönlich. Klar, Ende der Verlängerung gab es noch die große Chance für Glasgow. Aber ich glaube schon, dass Frankfurt ja auch mehr gemacht hat im Spiel. Rangers waren schon eher defensiv unterwegs. Von daher, glaube ich, war das auch auch ein verdienter Sieg. Natürlich brauchst du im Elfmeterschießen immer Glück, aber ich glaube, den Aufwand, den Frankfurt betrieben hat, dafür wurden sie belohnt. Und ja, ich glaube, für ganz Fußball-Deutschland eine schöne Geschichte, dass die Eintracht ja den Pott geholt hat.
Ja, sind ja erst in Rückstand geraten und dann war es Herr Boré, der den Ausgleich dann erzielt hatte. Fabi, so vom Spiel an sich, war es ein Spiel, was mehr von seiner Spannung gelebt hat, anstatt von seiner, ich sage mal, ja, war jetzt kein Fußballspiel für Feinschmecker. Das konnte man, glaube ich, auch nicht erwarten bei dem Spiel.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es vollkommen egal. Hauptsache, du holst den Titel, wie dann der Spielverlauf oder der Spielfilm dann auch war. Die Frankfurter waren hinten, haben dann ja sich ein Stück weit für ihren Einsatz oder für ihr Spiel dann auch belohnt mit dem Unentschieden. Am Ende geht es ins Elfmeterschießen. Da muss man ganz klar sagen, war der bessere Torhüter einfach ja bei der Eintracht im Tor. Und ich hatte eigentlich auch das ganze Elfmeterschießen irgendwann das Gefühl, dass er der oder ein Faktor werden wird. Da war ich mir hundertprozentig sicher. Und am Ende des Tages für den deutschen Fußball einfach eine ja ganz, ganz schöne Geschichte. Ich glaube auch für den Verein jetzt Champions League ein paar Millionen, die so ein Top gibt nach einer Bundesliga-Saison, die dann eher ja unter dem Motto durchwachsen einzuordnen ist. Und jetzt kann man eben auch, glaube ich, als Eintracht eine Grundlage legen dieses Jahr, die mit Sicherheit dem ganzen Verein
ja, gut tun wird. Das auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen, Champions League. Die Frankfurter sind jetzt sogar in Lostopf Nummer 1. Was natürlich bedeutet, dass sie dem einen oder anderen absoluten Schwergewicht schon in der Gruppenphase erstmal aus dem Weg gehen können. Und ja, sicheres Antrittsgeld ist auch schon mal fest eingeplant. Der Supercup, den spielen sie jetzt noch gegen Real. Da kommen auch noch mal ein paar Millionen mehr aufs Konto. Und die ersten Vertragsverlängerungen haben die Frankfurter ja jetzt auch in den letzten Tagen schon bekannt gegeben. Tuta bis 26, dann war es Hauge wurde jetzt fest verpflichtet von Milan und Jakic auch noch. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber so ein Titel kann so eine Mannschaft dann auch, die ja wirklich am Anfang der Saison bunt zusammengemischt war, wirklich dann auch als Einheit noch mehr zusammenschweißen, ne?
Ja, absolut. Aber ich bin mal gespannt jetzt auch, was mit Kostic passiert, ob er jetzt wirklich nach Italien wechselt oder ich glaube, die Option Tottenham hat sich ja jetzt zerschlagen und da Perisic ja wohl nach London wechselt. Aber ich glaube, dass in der Breite der Kader sich natürlich ein bisschen verstärken muss oder besser werden wird. Also, wenn ich an Champions League Fußball denke und dann das Gerücht lese, dass Sebastian Polter bald bei Eintracht spielen könnte, muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ich bin gespannt, was Markus Krösche da noch machen wird. Aber klar, ich glaube, in der Breite ja, muss sich der Kader auf jeden Fall verstärken.
Fabi, vom Gefühl her, ich meine, wir haben ja am Anfang der Saison auch häufig über Kostic gesprochen, der ja dann erst gestreikt hat und sich dann ja hinterher bei der Mannschaft entschuldigt hat für sein Verhalten. Meinst du, er verschwendet jetzt nochmal einen Gedanken an einen Wechsel oder meinst du, er hat jetzt wirklich, ja, bleibt fest bei der Eintracht?
Ich weiß nicht. Ich glaube natürlich, dass es jetzt eine Chance ist für viele Spieler in dem Kader, wirklich auch mal Champions League zu spielen, weil man muss irgendwo auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist eine Mannschaft gewesen, die durchaus in der Bundesliga um die internationalen Plätze spielt. Und der Kader auch auf genau das ausgelegt ist. Und jetzt hat der ein oder andere die ja wahrscheinlich einmalige Chance, in einer gewissen Wohlfühloase Champions League Fußball spielen zu können. Und ich glaube, dass das ziemlich attraktiv ist. Und für Philipp Kostic, ich weiß nicht, wie viele Optionen es gibt, die letztendlich auch vom Niveau her über Eintracht Frankfurt wirklich attraktiv sind. Er möchte spielen, er möchte Stammspieler sein. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht nochmal ja, ein bisschen länger bleibt.
Wäre zu hoffen, dass man den auch weiter in der Bundesliga halten kann. Ist ja auch ein Spieler, der seit Jahren da immer super Spiele abliefert, der den einen oder anderen dann nochmal erfreut. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, lasst uns mal weitermachen mit einer anderen Mannschaft, die es dann wirklich über den Umweg Relegation dann im Rückspiel dann doch noch gedreht hat und auch im nächsten Jahr nochmal einen neuen Anlauf in der Bundesliga nehmen kann und dann wahrscheinlich auch einiges besser machen will als in der jetzigen Saison. Gemeint ist die Hertha aus Berlin, Felix Magath, hat seinen Auftrag erfolgreich erfüllt, weiterhin als Trainer nicht abgestiegen, die Hertha drin gehalten. Und ich weiß ja nicht, wie ihr beide das nach dem Hinspiel erwartet habt oder gesehen habt. Also ich hätte aufgrund des Hinspiels auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass die Hertha es so wirklich leicht hat im Rückspiel.
Also ich glaube, was man bei jetzt jedem Relegationsspiel sagen muss, auch zweite, dritte Liga, dass die Auswärtsmannschaften quasi im Hin- und dann im Rückspiel irgendwie immer besser waren. Erst im Hinspiel war es, glaube ich, der HSV, der deutlich besser war, der daraus natürlich zu wenig Tore gemacht hat und im Rückspiel war die Hertha besser und glaube ich dann unterm Strich natürlich auch verdient die Klasse gehalten, aber scheinbar tut man sich als Auswärtsmannschaft in einer Relegation einfacher.
Ja, gerade im Rückspiel war es natürlich dann perfekt für die Hertha, dass dann nach 4 Minuten schon die 1-0-Führung durch Boyata per Kopfball nach Ecke passiert und der HSV war ja wirklich, ich glaube, Fabi, wir hatten da unter der Woche mal telefoniert, war ja ein komplett harmloser Auftritt, selbst bis in die Nachspielzeit, wo man ja alles nach vorne schmeißen musste, um zumindest in die Verlängerung zu kommen, da war ja nichts. Ich glaube, Chancen waren im Rückspiel auch ja, vielleicht 2 oder 3, wenn überhaupt. Ganz, ganz schwacher Auftritt vom HSV auf jeden Fall.
Also ich habe es ja vor der Relegation oder vor den Partien auch schon gesagt. Ich meine, ich habe es ja damals schon gesagt, ich habe den HSV dann die letzten paar Spieltage auch geschaut. Ich fand auch im Hinspiel, dass die nicht die klar bessere oder viel bessere Mannschaft waren, sondern ich glaube am Ende des Tages die glücklichere Mannschaft, die dann auch 1-0 gewonnen hat durch so eine Bogenlampe. Und im Rückspiel hat man, glaube ich, ganz klar gesehen, dass der Kader vom HSV auch für die erste Bundesliga nicht gut genug gewesen wäre. Ich glaube, ich habe es zu dir auch unter der Woche schon gesagt, ich habe da kaum einen Spieler gesehen, der für mich wirklich auch Erstliganiveau hat. Und am Ende des Tages ist die Hertha weitergekommen, weil sie im Rückspiel, glaube ich, die beste Saisonleistung des ganzen Jahres abrufen konnte. Es waren für mich Schlüsselspieler wie Askasiba im Mittelfeld, der wirklich auch sich in alles reingehaut hat. Eigentlich so, wie man sich die ganze Saison eigentlich auch den ein oder anderen gewünscht hat, mit einem ja wahrscheinlich emotionalen Leader, weniger das Spielerische, sondern eher der emotionale Leader Boateng, der auf dem Platz alles zusammengehalten hat. Und am Ende des Tages war das ein absolut verdienter 2-0-Sieg und die Hertha bleibt in der ersten Liga.
Ja, Sören, Fabi hat es gerade angesprochen, also mit dem Auftreten, das war so doch, glaube ich, auch, wie wir alle das eigentlich von Anfang an in der Saison von der Hertha erwartet hätten, oder?
Ja, absolut, weil wenn man sich die Mannschaftsaufstellung jetzt im Rückspiel angeguckt hat, das sind ja wirklich gestandene Fußballprofis, darauf hat ja auch Magath gesetzt dann, als es drauf ankam, das sind gute Spieler, sie haben es halt über die ganze Saison nicht auf Platz gebracht, als Einheit nicht, in den beiden Spielen, oder jetzt im Rückspiel war es so, es war eine Einheit, aber ich glaube, denen ist natürlich, oder der Hertha ist auch zugute gekommen, einfach, Fabi hat schon angedeutet, dass beim HSV natürlich dann auch die Qualität nicht reicht, um dann 2 Spielen gegen so einen Gegner zu bestehen, weil wenn dann Schlüsselspieler wie Sonny Kittel ja oder auch Glatzel 2 schwächere Spiele ja machen, dann ist es schwierig, weil das sind Leistungsträger, die letzten Spiele in der Zweitligasaison wichtig waren, dass sie überhaupt in die Relegation gekommen sind. Nur in der Relegation ja, hat es halt nicht funktioniert und dann merkst du, da kannst du die Spieler nicht ersetzen. Und von daher hat sich dann ja unterm Strich die Qualität durchgesetzt.
Ja, das stimmt. Ja, in der gleichen Woche, am Wochenende, fand dann auch noch ein Spiel statt, wo wir uns alle auch sehr drauf gefreut haben. Wir haben auch einiges an Erwartungen reingesetzt und glaube ich, sind wir auch bis zum Schluss nicht enttäuscht worden. Ging ja auch bis ins Elfmeterschießen, das Pokalfinale.
Das Frauen-Champions League-Finale? Achso.
Da ist ja der Block, Fabi, den machen wir ja immer später. Aber Da bin ich auch diesmal top informiert, was das angeht.
Okay, ja. Ich bin gespannt.
Nein, gemeint ist natürlich das DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Reguläre Spielzeit 1-1 und dann ja, im Elfmeterschießen setzt sich RB dann durch. Alles in allem auch ein Spiel, wie wir es erwartet hatten. Freiburg in der ersten Halbzeit eigentlich schon die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit musste RB im Rückstand hinterherlaufen, kam dann hinterher noch durch, mal wieder ein Nkunku zum Ausgleich. Und im Elfmeterschießen setzte sich RB dann durch, tragische Helden, unter anderem Christian Günther. Aber so vom Spiel her hätte Freiburgs auch eigentlich mehr verdient gehabt, oder?
Boah.
Oder? Oder?
Jetzt haust du aber einen
ich, raus. Ich sag das jetzt bewusst, weil ihr beide ja, ja die eine oder andere Szene da, ja, ihr beide wart einer Meinung und ich war da mehr oder weniger alleine mit meiner Meinung.
Es gab nicht nur eine Szene, aber ich lasse gerne Sören jetzt den Vortritt.
Also grundsätzlich, glaube ich, schon vor dem Spielbeginn war, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland gegen Leipzig. Dann während der 90 Minuten oder teilweise auch 120 Minuten war der Schiedsrichter auch noch gegen Leipzig. Also was das betrifft, glaube ich, hat sich die RB gegen alle Widerstände durchgesetzt. Aber ich glaube, bis zur roten Karte von Heizenberg, die ja auch nicht gerade clever von ihm war, ja, hatte ja, oder nach der roten Karte hatte ja Freiburg im Prinzip alles in der Hand. Und dann hat sich, hat aber RB, muss man sagen, wirklich, ja, nochmal den Kraftaufwand höher geschraubt und alles dagegen rausgehauen. Und ich hatte teilweise so das Gefühl, dass Freiburg so ein bisschen Angst hatte, den Pokal zu gewinnen, weil sie hatten wirklich alles in der Hand. Ja, und geben es dann so her. Ich muss sagen, der Aufwand, den Leipzig betrieben hat, einige Entscheidungen, die zweifelhaft waren, keinen Elfmeter bekommen, alles weggesteckt und ja, das Ding am Ende dann wirklich noch für sich entschieden. Von daher, ich muss sagen, unterm Strich habe ich mich wirklich gefreut vor RB. Da mache ich mich natürlich auch nicht beliebt mit, aber das war wirklich so am Ende, wo ich sage, das war ein verdienter Sieg für RB Leipzig.
Ja, gerade nach der roten Karte hatten die Freiburger ja zweimal durch Salah und Grifo super Chancen auf 2-0 zu stellen. Dann wäre RB definitiv fertig gewesen. Ich glaube, nach den 90 Minuten waren beide Mannschaften schon ziemlich ja durch und abgekämpft. Die ersten Krämpfe kamen da ja schon während der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung. Ich weiß gar nicht, Demirovic war es, glaube ich, setzt den Ball da erst an den Pfosten und hat dann, ja, das komplette freie Tor vor sich und schießt den Ball dann ziemlich weit drüber. Da war dann nochmal die Chance und ja, da hat es dann RB dann wirklich ja, mit Ach und Krach dann ins Elfmeterschießen rüber gerettet. Ne? Fabi, ich weiß ja nicht, wir können auch gerne über den strittigen Elfmeter sprechen in der ersten Halb.
Das ist nicht nur der strittige Elfmeter, sondern ich glaube, das geht eigentlich auch schon bei dem ersten oder bei dem Tor der Freiburger los. Zuallererst, ich war natürlich auch vor dem Fernseher und nach allem, was ich diese Saison immer über den SC Freiburg erzählt hat, nach wie vor natürlich auch ein bisschen die Daumen gedrückt für die Freiburger. Trotz alledem im Laufe des Spiels habe ich schon auch ja zum Teil ein bisschen ein komisches Gefühl entwickelt, weil die ein oder andere Entscheidung wirklich krass pro Freiburg ausgelegt worden ist. Und damit meine ich nicht die rote Karte von Heisenberg, die war klar, sondern für mich geht es eigentlich auch bei dem ersten Tor schon los. Und können wir gern auch auf die Situation eingehen. Aber nach allem, was ich die 34 Bundesliga-Spieltage gesehen habe, konnte ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen, dass da nicht Handspiel gepfiffen worden ist.
Aber genau diese Szenen hatten wir ja dieses Jahr das eine oder andere Mal. Und da ist es ja wirklich so gewesen, dass das laufen gelassen werden kann, ne?
Aber am Ende des Tages legt er den Ball ja sozusagen mit der Hand. Salah war es, glaube ich.
Eggestein
den Ball vor. Ja, aber Eggestein hat das Tor geschossen, aber der Ball, den Soloi nicht unter Kontrolle bringt, legt ihn ja sozusagen mit der Hand vor. Und ich habe die Bilder gesehen und ich konnte meinen Augen nicht trauen, dass tatsächlich auf Tor entschieden worden ist, weil, wie gesagt, die ganzen 34 Spieltage, es war immer eine Diskussion, Handspiel, ja, nein, und das war das für mich eins der klarsten Handspiele, die es gegeben hat.
Okay. Sören war da ja auch der gleichen Meinung, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann war noch der Elfmeter, den wir hatten, glaube ich.
Ja, und das war ja das Nächste. Ich meine, der holzt den komplett von den Beinen. Also ich würde jetzt fast sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn der auf der anderen Seite die Situation passiert wäre, dann wäre 11 Meter gepfiffen worden. Da bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher. Und am Ende des Tages war es dann natürlich auch so, dass die rote Karte ein Stück weit hemmend gewirkt hat für den SC Freiburg. Und wenn du dann eben ab der 60. Minute oder 57. Minute, wann auch immer die rote Karte war, in Überzahl spielst, du führst 1-0, boah, dann hast du die große Chance, den Pokal zu gewinnen, zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte. Das war dann auch letztendlich zu wenig.
Ja, und die rote Karte entstand ja dadurch, dass RB, glaube ich, noch im eigenen Angriff, glaube ich, diese strittige Situation da auch hatte, ne? Und daraus kriegen sie ja dann den Konter und wo Halstenberg sich dann die rote Karte einfängt, war ja Verkettung einiger Umstände da. Ziemlich ärgerlich. Ja, am Ende steht der erste Vereinstitel für RB Leipzig im dritten Versuch im Pokalfinale. Ja, hat es dann endlich geklappt. Und Fabi, zur Abwechslung kommt es dann mal zum Supercup. Supercup ist es, ne? Ja, Supercup dann zum Spiel RB gegen Bayern München. Anstatt wie so oft gegen Dortmund. Ja.
Das stimmt.
Wie wollen wir weitermachen? Das Trainerkarussell wurde ja zum Ende der Saison ja ganz schön geleert. Einige Trainer ja, wurden dann nach der Saisonanalyse, ist glaube ich jetzt so ein neues Lieblingswort von einigen Managern, vor die Tür gesetzt. Oder man hat sich nach den ein oder anderen Gesprächen dann schiedlich, friedlich, wie man ja nach außen hin hört, angeblich dann getrennt oder man ist nicht übereingekommen, man hat das Vertrauen nicht gespürt. Waren ja einige interessante Sätze dabei, die man so von dem einen oder anderen gehört hat. Fabi, etwas überraschend, Marco Rose oder doch nicht so überraschend, nachdem Sebastian Kehl das ja vor 2 Wochen so ein bisschen beim Doppelpass schon angedeutet hatte?
Ich fand am Ende des Tages ein bisschen schlechter Stil, weil ich glaube, man hätte es auch anders kommunizieren können. Es war dann doch irgendwo überraschend. Aber am Ende des Tages, glaube ich auch, wenn man die gesamte Situation oder die gesamte Saison der Dortmunder ein Stück weit betrachtet, dann lief einiges nicht so gut. Es gibt mit Sicherheit auch viele, viele Argumente, warum das so war, die auch für oder pro Marco Rose sprechen. Ich glaube aber einfach, dass nach dem Abschied von Susi Zorc, dass irgendwie so ein gewisses Aufbrechen, es ist ein Neuanfang irgendwo, dann gab es eben Terzic im Hintergrund immer, ob er letztendlich der Heilsbringer sein wird, den sich die Dortmunder seit Jahren wünschen. Wage ich zu bezweifeln, das ist aber ein anderes Thema und ich glaube einfach, dass Sebastian Kehl einfach auch sozusagen ein Stück weit von vorne anfangen wollte. Neuer Trainer, neuer Kader oder vieles neu im Kader und letztendlich dann in dem Sinne, glaube ich, nicht fair und nicht gut kommuniziert, aber am Ende des Tages, wenn man alles in einen Topf schmeißt, glaube ich, war es dann doch die logische Konsequenz.
Ja, ich denke mal, dass das nicht so ganz sauber abgelaufen ist. Also hier der Satz, in mir ist der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Sören, das ist, glaube ich, dann schon ein ziemlicher Tritt zwischen die Beine, ne?
Ja, kann man so sagen. Eine Aussage, die relativ viel aussagt. Ich glaube einfach, die Art und Weise war nicht gut. Man hätte das wirklich anders lösen können. Ich glaube, man hätte es wirklich auch so verkaufen können, dass man sagt, pass auf jetzt, Sebastian Kehl, ich bin jetzt hier neu. Ich möchte was Neues starten. Wir haben einen Sommer, der viele Chancen ja auch bietet, weil man ja auch einiges einnehmen kann an Geld oder einnehmen wird. Wir machen das mit einem neuen Trainer. Wir haben einen mit Edin Terzic, der ja das alles kennt. Das Umfeld, der brauchst du nicht groß eingewöhnen und mit dem wollen wir jetzt wirklich die Mission starten, nur du musst halt dann auch wirklich klar sagen, was du jetzt in der kommenden Saison willst, du musst das durchziehen, wenn du sagst, du willst Meister werden, dann musst du es bis zum 34. Spieltag, musst du auch selbst dran glauben und das ist das große Problem, glaube ich, in den letzten Jahren beim BVB gewesen, so, von daher glaube ich, dass jetzt die Chance ist groß, viele Vereine haben so reagiert, jetzt hat sich der BVB da ein bisschen angeschlossen, aber klar, die Art und Weise war nicht gut, aber jetzt hat man die Chance, was Neues aufzubauen und da wird sicherlich im Sommer einiges passieren, auch beim BVB.
Mhm. Fabi hat es gerade so schön angesprochen, es ist ja diese Aufbruchsstimmung, ne? Jetzt wollen sie ihm ja mehr oder weniger auch mal den einen oder anderen Fauxpas mal erlauben. Alle wollen dran glauben. Ich weiß, ob ihr diesen Trailer bei der Vorstellung von Terzic gesehen habt. Lasst uns noch lauter, lasst uns gemeinsam. Und da werden halt diese Dortmunder Tugenden mehr oder weniger so ein bisschen, ja, oder ziemlich nach in den Vordergrund gespielt. Mal abwarten, wie es aussieht, wenn der BVB dann die ersten drei Spiele mal nicht so gespielt, ne, wie sie es jetzt erwarten. Aber ich denke, man muss da einfach wieder konstant reinkriegen beim BVB. Und das allergrößte Problem, dieses Jahr waren es ja noch mehr Gegentore als davor das Jahr, war hauptsächlich die Abwehr und halt die Mannschaft muss ein komplett anderes Gesicht zeigen, was die Einstellung angeht, ne? Fabi, diese Auftritte unter anderem, gerade zu Hause, die Niederlagen gegen Leipzig, Leverkusen und auch gegen Bochum, Sören, das waren ja schon, ja, wie sagt man, so ein Offenbarungseid, ne?
Ja, ich finde allgemein, dass es ein bisschen albern ist, immer über bestimmte Werte oder Grundsätze immer nur zu sprechen, weil am Ende des Tages musst du es auf dem Platz zeigen. Du kannst dir mit viel warmen Worten ja, keine Konstanz irgendwo erwerben in dem Sinne, sondern jetzt kommt es wirklich darauf an, kann Edin Terzic letztendlich auch das aus der Mannschaft rausholen, was man sich von ihm erwartet. Ich glaube, grundsätzlich wäre die Frage eher zu beantworten, für was Borussia Dortmund oder welche Saisonziele sie dieses Jahr auch ausgeben. Und das dann wirklich auch so, wie Sören eben auch schon gesagt hat, nicht nur bis zum 28. Spieltag und dann wieder zurückrudern. Am Ende des Tages musst du den Anspruch haben, als Borussia Dortmund dann eben auch Meister zu werden. Ob das mit dem Kader, den sie sich jetzt im Moment zusammenstellen, dann auch klappt, ist ein anderes Thema. Ich glaube, das werden wir dann in der Saisonvorbereitung auch als großes Thema haben. Aber wie gesagt, warme Worte bringen dir die Schale nicht an den Borsigplatz.
Ja, dann lass uns mal ein bisschen ein paar Kilometer weitergehen. Ja, Adi Hütter wurde ja auch vor die Tür gesetzt. Er hat es ja mehr oder weniger selber dann bekannt gegeben. Da warten wir noch auf einen neuen Trainer. Lucien Favre ist da ja immer noch der heißeste Kandidat. Der ein oder andere Name taucht immer mal wieder so zwischendrin auf. Da kann man noch keinen Vollzug melden. Aber ich glaube, wir hatten ja auch schon vorletzte Woche drüber gesprochen. Favre wäre da, glaube ich, auch so ein Mann für den Neuanfang, auch für die nächsten Jahre gesehen, ne?
Ja, ich glaube, man kann auch einfach sagen, dass Adi Hütter den denkbar ungünstigsten Job einfach hatte in diesem Jahr. Er hat viele Versprechungen von Max Eberl bekommen bei seiner Vertragsunterzeichnung. So, dann bricht dir eben Eberl während der Saison weg. Dann hast du halt keinen mehr, der hinter dir steht. Ich glaube, das ist eh so, das, was mir relativ oft auffällt, sobald ein neuer Sportdirektor im Amt ist, hat der amtierende Cheftrainer es ungemein schwer, weil es nicht die Auswahl ist des Neuen. Deshalb war es auch irgendwie ein bisschen abzusehen. Klar, die Saison war überhaupt nicht gut, brauchen wir nicht drüber reden. Aber sobald da ein neuer Sportdirektor ja, installiert ist, weiß man eigentlich schon, dass der bisherige Cheftrainer es schwer hat. Und klar, wenn es Favre wird, alter Bekannter, der sicherlich jetzt auch mit jungen Spielern vermehrt wieder arbeiten kann bei Gladbach. Klar, würde passen, aber ja, alles in allem glaube ich, wenn wir über die Gladbacher Saison sprechen, war das überhaupt nichts. Und ja, Hütter hatte einfach einen unglaublich undankbaren Job.
Undankbar war, glaube ich, auch Fabi die Arbeitsstelle bei VW in Wolfsburg, beim VfL Wolfsburg. Dritter neuer Trainer, ein alter Bekannter, ehemaliger Bayern-Trainer. Niko Kovac ist es geworden. Wie war dein erster Gedanke, wo du das gehört hast?
Ja, dass er zu früh unterschrieben hat, weil ich glaube, die interessantere Stelle wäre, wie viele Kilometer sind es von Wolfsburg nach Berlin?
Ja,
180,
ICE eine
200?
Stunde oder so. Ja.
Ja, ich glaube, er hat zu früh unterschrieben. Trotz alledem ist es, glaube ich, auch für ihn ja, durchaus eine schöne Herausforderung, weil du einfach in einem ruhigeren Umfeld, glaube ich, ganz in Ruhe arbeiten kannst. Ich glaube auch, wenn ich richtig informiert bin, dass ja bald ein Wechsel in der Führungsetage vollzogen wird, was, glaube ich, dem ganzen Verein auch gut tun wird, wenn Schmadtke letztendlich dort nichts mehr zu sagen hat, weil ich glaube, er hat ja einen großen Anteil an vielem, was beim VfL Wolfsburg die letzten Monate passiert ist. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, dass ich vor der Saison schon vorausgesagt habe, dass der VfL Wolfsburg der große Verlierer ist in dem Trainerkarussell. Und dann sieht man mal, was es bedeutet, wenn man persönliche Eitelkeiten über die ja, Bedürfnisse des Vereins stellt. Und am Ende des Tages hat er jetzt ja eine schöne Aufgabe vor sich. Grundsätzlich glaube ich, dass es ein ja durchaus im Kern attraktiver Kader ist, den er da zur Verfügung hat. Und ja, ich drücke beide Daumen, dass er den VfL Wolfsburg wieder dahin führt, wo sie hinwollen.
Und Unterstützung, Sören, bekommt Niko Kovac ja dann ab Winter auf jeden Fall von einem ganz interessanten Mann vom VfL Bochum, der ja dann nach Wolfsburg wechselt.
Richtig, richtig. Ja, offiziell ist es ja jetzt noch nicht, aber es sieht alles danach aus, dass Sebastian Schinzelhorst dann im Winter ja, Schmadtke beerben wird. Die genaue Position steht ja noch nicht fest, weil es ja auch gemunkelt wird, dass Schäfer, der im Moment Sportdirektor ist, die Position von Schmadtke übernimmt. Also das ist, wie genau da die Führungspositionen hin und her geschoben werden, werden wir sehen im Winter. Aber es deutet alles darauf hin, dass Schinzelhorst zurück nach Wolfsburg geht.
Ja, und dann haben wir noch zwei Trainer, die jetzt auch einen neuen Arbeitgeber gefunden haben. Also ich kann mir kein Urteil jetzt erlauben zum Trainer von Hertha, Sandro Schwarz, aus der Mainzer Jugend, zweite Mannschaft, erste Mannschaft, irgendwann übernommen. Fehlt mir jeglicher Bezug. Ich weiß ja nicht, wie da eure Einschätzung zu ist, ob das der richtige Mann ist für einen Neuanfang bei der Hertha oder ob das so mehr oder weniger die letzte Option war, die Freddy Bobic noch irgendwo finden konnte, der sich dazu bereit erklärt hat. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, in Russland war
ja,
der
genau. noch. Oder? Ja, zwei Jahre Moskau. Ja.
Deswegen, also ich weiß nicht, wie eure Einschätzung da ist.
Tja, schwer.
Ja,
schwer.
Nachdem Felix Magath lieber Holz hacken will, wie er nach dem Relegationsspiel gesagt hat, ja, es wird sich zeigen. Es wird sich auch einiges im Kader tun müssen. Und ich glaube, dass einfach die Optionen auch für die Hertha nicht in dem Sinne da war, dass man wirklich die freie Wahl hat, wer der Richtige ist. Ja, wird eine spannende Geschichte werden. Ich kann leider wirklich kaum was zu ihm sagen. Er war ja in Mainz. Wie lange war er in Mainz? Eine Saison? Oder ist er sogar vorzeitig
gegangen worden? War etwas länger, von 17 bis 19. So anderthalb Jahre, anderthalb ja. Spielzeiten waren es. 86 Spiele.
Ja. Ja, wird sich zeigen.
Ja, ebenfalls ein bisschen interessant ist die Trainerposition, die André Breitenreiter jetzt bei TSG Hoffenheim eingenommen hat. Ja, wir alle haben auch gesagt, André Breitenreiter, was war denn da nochmal? Ja, zweimaliger Aufstiegstrainer mit Paderborn und Hannover und auch die Schalke damals auf Platz 5 geführt. Ja, muss man jetzt mal abwarten, ob der da bei der TSG auch der richtige Mann ist für den Neuanfang. Aber dass bei der TSG jetzt nach wie viele Jahren, nach einem Jahr und 9 Monaten unter Hoeneß sich da nicht wirklich viel getan hat und nicht wirklich viel verbessert hat. Dietmar Hopp ist da letztens auch so ziemlich der Kragen geplatzt. Seine Worte waren keine Konsequenz über, nee, Moment, wie war es nochmal? Inakzeptabel und peinliche Auftritte diese Saison. 20 Millionen haben wir verspielt in der Saison. Also da lagen die Nerven, glaube ich, auch ein bisschen blank. Da hat man sich auch mehr vorgestellt und erhofft in dieser Saison. Ja, und die Bilanz von Hoeneß, 21, 31, 29, ja, ist einmal immer so kreuz und quer, ne? Also,
ja, ich glaube, sie hatten ja eine gute Phase in der Saison jetzt, wo sie plötzlich am Champions-League-Platz standen. Dann sind sie abgerutscht. Ich glaube, dass das sicherlich nicht nur an Sebastian Hoeneß lag, sondern es auch nach wie vor noch an Alexander Rosen liegt, der auch für die Kaderzusammenstellung da. Ich weiß auch nicht, was die Ansprüche sind in Hoffenheim. Du hast die Aussagen von Hopp angesprochen. Er meint ja internationale Plätze. Ich weiß nicht, ob man mit diesem Kader jetzt vor der Saison unbedingt sagen kann, du spielst um die Champions League Plätze, also meinetwegen Europa League, aber ich finde diese Mannschaft jetzt auch nicht so stark zusammengestellt, dass man jetzt als irgendein Bundesliga sagen müssen, ja, vor Hoffenheim muss ich jetzt Angst haben. Also so gut habe ich die Mannschaft jetzt nicht unbedingt gesehen.
Fabi, einzige Ausrede, beziehungsweise was vielleicht noch, was aber wo alle Mannschaften ja diese Saison auch immer noch mit zu tun hatten, waren ja über mehrere Wochen teilweise noch die Corona-Ausfälle, aber ja, TSG hat ja auch einige Spiele hergeschenkt und in den letzten Minuten auch noch Punkte liegen lassen. Ja, bleibt auch abzuwarten.
Also ich glaube, man kann das Ganze so zusammenfassen, wenn du einmal in diesem Business tätig warst, du findest immer irgendwo wieder einen neuen Job.
Ja, das stimmt.
Ja. Und Und das ist ja das Schöne für all die Trainer, die jetzt im Moment auf dem Markt sind, egal wie lange sie raus sind, wo sie waren auf der Welt. Es gibt immer wieder einen Verein, der dir eine Chance gibt. Und von daher beide Daumen gedrückt für André Breitenreiter, ob es der richtige Trainer für die Hoffenheimer ist. Nein, soweit lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster. Aber können wir gerne in der Saisonvorbereitung ja auch nochmal zum Thema.
Und dann haben wir noch eine Sache, die ja fast in Vergessenheit geraten ist. Ein Trainer, der auch noch gesucht wird bei einer Mannschaft, ist bei Schalke 04. Da hat ja Mike Büskens auch gesagt, er macht es, hat es quasi nur für den Aufstieg gemacht. Und ich glaube, die Trainerposition ist mal richtig spannend, wer sich da Schalke antut. Schalke muss ja wirklich auch leben und auch können und annehmen, ne? Also da jetzt mal ein, zwei Namen von euch, so aus dem Bauch raus.
Raul. Ganz schwierig.
Raul. Ja. Okay. Fabi, meinst du, einer der momentan jetzt gerade Entlassenen könnte da so Richtung Schalke tendieren? Ist ganz schwierig.
Xabi Alonso. Martin De Michelis.
Ah, okay. Ja, De Michelis hört sich auch interessant an. Ich weiß nicht, was so an Zweitligatrainern da noch eventuell interessant wäre.
Ja, oder wir holen Peter Neururer einfach wieder zurück in die Bundesliga. Ich meine, er bewirbt sich ja fast wöchentlich in jedem Stammtisch um eine Stelle. Von daher
Wird interessant. Das kann es, glaube ich, auch richtig überraschen, je nachdem, wer da kommt. Ja, Jungs, dann sind wir soweit eigentlich fast durch. Allerdings haben wir da noch eine Sache. Ihr könnt euch erinnern, am Anfang der Saison haben wir mal so eine Tabelle aufgestellt, wo wir unsere Prognosen abgegeben haben. Ich habe die mal so ein ganz bisschen ausgewertet. Und Sören, du wirst es nicht glauben, der Fabi hat es geschafft, 5 Plätze richtig zu tippen.
Hat sich ja auch wahrscheinlich einfach gemacht.
Ja, ich meine, Bielefeld und Fürth hat er richtig und ja, oben gut. Bayern und Dortmund. Und dann hat er sogar noch einen Glückstreffer wahrscheinlich gehabt. Wobei, vielleicht war es so ein bisschen Heimatverbundenheit. Auf Platz 14 hat er den FCA getippt. Da lag er dann auch mit richtig.
Habe ich die Leverkusen noch nicht in der Champions League getippt?
Leverkusen hast du Abweichungen um 2 Plätze. Die hattest du auf Platz Nummer minus 1 hast du da getippt. Du hast sie auf 4 getippt. Ne? Also die größten Abweichungen haben wir alle, ist quasi auch die Enttäuschung der Saison dann quasi wahrscheinlich für uns alle, der VfL Wolfsburg.
Wolfsburg.
Ich habe mich verschätzt bei den Kölnern, die habe ich auf 16 getippt, die haben 9 Plätze besser abgeschlossen. Wen haben wir denn beim Fabi? Fabi hat sich bei Hertha, Union und Mainz plus minus 7 Plätze vertan. Und bei Sören sind es, um 9 Plätze, da hat Sören auch einiges gezockt, Mainz, Hertha und Köln auch um 9 Plätze vertan. Das sind so alles in allem können wir da, glaube ich, haben wir einen ziemlichen Griff ins Klo, können wir, glaube ich, mal so sagen. Und in der neuen Saison dann auf ein neues. Ja, die Saison hat sich quasi, ist beendet und dann kommen wir mal zu unserer 11 der Saison. Wollen wir damit mal weiter fortfahren, so Position für Position und dann sind wir ja gleich auch schon durch für heute. Gerne. Fabi, möchtest du uns, wie wollen wir es machen? Haben wir jede Position von einem Verein oder haben wir, was hatten wir gemacht? Oder 2 Spieler maximal?
Ich komme mit 2. Kommst du
mit 2 hin?
Ja.
Okay.
Nein? Ja, es gibt ja immer
noch. Ja, okay, gut. Gut, Fabi, wen haben wir denn bei dir im Tor? Wen kommen wir denn da?
Ja, Kevin Trapp.
Okay. Sören, bei dir?
Bei mir ist es ja ein Sommer. Ich habe die internationalen Auftritte mal weggelassen bei der Bewertung von Kevin Trapp, aber für mich Jan Sommer, glaube ich, ohne ihn hätte Gladbach weitaus weniger Punkte auf dem Konto gehabt.
Mhm.
Das ist auch eine gute Wahl.
Ja, und ich habe, weil ich halt geguckt habe, dass ich jeden Spieler nur einmal drin habe und auch für mich quasi so ein Gamechanger war, nachdem Timo Horn ja Verletzungs- oder Steffen Baumgart einfach vom Bauchgefühl her damals auf Schwäbe gesetzt hat, habe ich Schwäbe vom 1. FC Köln genommen, der da der Defensive auf jeden Fall einen ordentlichen Rückhalt gegeben hat und auch Kicker-Durchschnittsnote 2,6 ist mit einer der besten Werte von den Torhütern. Und ich habe mich für Schwäbe entschieden. Die linke Seite ist, glaube ich, auch so eine Seite, wo zwei, drei...
Ja, wen nehmen wir dann jetzt fürs Tor?
Vor. ja.
Komm, lass Jan Sommer nehmen. Weil ich kenne die restliche Elf von Sören, da kann ich nicht zustimmen. Jan Sommer.
Ja, ich denke, Jan Sommer hat, ich glaube, die Gladbacher haben in den letzten zwei Jahren über 160 oder 170 Gegentore gekriegt, hatte irgendwo die Zahl. Da hat er die Saison auf jeden Fall, oder 152, ich suche es gleich nochmal raus, da hat er die Gladbacher auf jeden Fall die Saison ja, das ein oder andere Mal noch vor einigen mehr Gegentoren bewahrt, glaube ich. Lass uns mal von links nach rechts gehen. Die linke Seite war ja eigentlich relativ einfach. Da ging es nur darum, wen wir dann letztendlich da wählen. Bei mir geht kein Weg eigentlich dieses Jahr an David Raum vorbei. 13 Torvorlagen, einsame Spitze, ist für mich auf der linken Seite außen gesetzt. No?
No.
No. Ja, ich würde
aber... Christian Günther.
Ah, gut.
Okay, Sören, wen hattest du?
Ja, ich würde sogar mit David Raum gehen. Ich glaube, er hat sich ja auch unglaublich entwickelt. Ist ein Transfer der zweiten Liga gewesen, dann so ja, zu performen. Schon gut.
Ja, aber Christian Raum, ja, absolut, ist natürlich einer der zwei Kandidaten, die da rein müssen. Trotzdem, also für mich die Wahl Christian Günther, weil es einfach über ein ganzes Jahr lang eine Konstante ist.
Da muss ich dir auch recht geben. Die letzten Spiele von David Raum waren ein bisschen abgefallen hinten raus. Er hat am Anfang der Saison wirklich die überragenden Spiele gemacht und ja, und Christian Günther auch alle 34 Spiele wieder gemacht, ne?
Hat jemand zufälligerweise die Statistik, also Scorer-Punkte? Weil ich meine, wenn ich es jetzt richtig hier notiert habe, müssten es bei Günther 12 Tore sein.
Ich habe zwei Tore Wissen. Und 11 Vorlagen. 2 und 11 und bei Raum habe ich 13 Assists und 3 Tore.
Ja gut, 2 gegen 1, dann wird es David Raum.
Gut, dann gehen wir mal gen innen. Sören, wen hast du da?
Josko Guardiol,
okay.
und Robin Knoche.
Knoche, okay.
Ah, ich bin bei Guardiol bin ich dabei und dann habe ich noch ein Fragezeichen und ich tendiere dieses Fragezeichen mit einem Stuttgarter Innenverteidiger zu.
Oh, okay. Du tendierst da Richtung Mavropanos, gehe ich von aus, ja?
Ja.
Ja. Mich wundert das eigentlich. Also da kriegen wir jetzt, glaube ich, richtig Probleme. Also der Überflieger eigentlich für mich hin, okay, auch wenn er am Ende ein paar Wackler mit drin hatte, wäre eigentlich Nico Schlotterbeck gewesen. Aber ich habe auch ganz wichtig für mich, für den Erfolg der Leipziger in der Rückrunde, wäre Willi Orban gewesen. Aber...
Auch interessant.
Aber da würde ich mich dann, ja... Komm, jeder hat einen frei. Sören, möchtest du oder Fabi? Wer möchte da seinen Joker setzen? Wer besteht drauf? Oder wollt ihr euch den für eine andere
also
Position?
Also ich würde dann sogar mit Fabi gehen und auch mal Mavropanos
in die okay.
Das war jetzt aber nicht mein Joker.
Nee, dann habt ihr euch schielich friedlich so geeinigt. Und dann...
Also Guardiol
und Mavropanos und Raum. Und im Tor hatten wir gesagt Trapp, ne? Nee, Sommer. Genau, Sommer. Und dann kommt die Position, wo ich echt lange überlegt habe, auf der es...
Na, die ist einfach.
Fandest du? Also ja. Ich hätte mich bis zur Verletzung, war für mich eigentlich bis dato mit der Beste auf der rechten Seite, auch mit den offensiven Läufen und Torbeteiligungen, wäre Frimpong gewesen.
Sir? Ich habe Silvan Widmer von Mainz 05. 33 Spiele, 4 Tore, 5 Torvorlagen, ein unglaublich wichtiger Spieler für die Mainzer.
Das stimmt. Mhm.
Und dann haue ich jetzt mal richtig einen raus. Ich habe nämlich Christopher Trimmel von Union Berlin. Führungsspieler.
Mhm.
Absolut derjenige, der hinten in der Defensive den Ton angibt. Und für mich eigentlich ja, bei den Rechtsverteidigern letztendlich derjenige, der in der Elf des Jahres steht. Wahnsinnsflanken,
wenn er den Kopf hat. Ja.
Standards. Den hatte keiner von euch auf der Tappe,
ne? Nee, ich hatte den mehr Richtung, Richtung Mittelfeld auf dem Schirm, anstatt komplett rechts.
Nein, das ist eine schlechte Ausrede. Aber wir können gerne auch nochmal einen Ja, ich meine, schwierig.
Ja, also sonst haben wir die ganzen letzten Jahre mal links die Probleme gehabt. Also ich glaube, ich darf entscheiden. Boah, dann mache ich mich ja komplett unbeliebt jetzt bei euch, bei einem von euch. Also Widmer fand ich auch ganz cool, war auch das erste Jahr von ihm, aber mit Trimmel hast du natürlich, Fabi. Auch wenn die Mainz dann eine super Serie gespielt haben, eine gute Abschlussplatzierung, gehe ich aber, glaube ich, aufgrund des allgemeinen Erfolges und von Union gehe ich, glaube ich, dann doch mit Trimmel. So, und ich stehe dir bei beim nächsten Match dann auf jeden Fall zur Seite. Okay. Trimmel auf der rechten, okay. Ja, wie spielen wir mit zwei Defensive? Ich entscheide mich, da lege ich meinen Joker jetzt schon auf den Tisch, Höfler von Freiburg. Und also den möchte ich auf jeden Fall drin haben. Und ja, eigentlich dann Bellingham.
Conor Leimer und Elvis Ratchbajai.
Also ich habe mich fürs Aushängeschild der Bundesliga entschieden und für mich kann es eigentlich dann nur Kimmich und Bellingham.
Kimmich und Bellingham. Okay, ja, pass auf, dann gehen wir. Ich habe mal noch nach den Durchschnitten geguckt. Wen wir komplett vergessen haben, Sören, wundert mich eigentlich, dass du den nicht genannt hast. Salih Özcan, Kickernote 3,0. 3,0. Mhm. So, Bellingham 3,06 und Höfler 3,07. Und bei Kimmich sind wir bei 3,11. Aufgrund, ja, Fabi hat zum Teil recht, klar, Aushängeschild, ja, aber war auch am Anfang der Saison, war es, glaube ich, ne, wo wir gesagt hatten, ob er überspielt ist oder ob da das ganze Corona-Theater, glaube ich, bei ihm damit reinspielt.
Ihr könnt mir den gern rausstreichen, weil ich setze mich jetzt dann in der Offensive.
Ja, okay. Okay. Bellingham, Sören? Oder möchtest du den Bochum mal mit drin haben?
Also ich muss sagen, ihr habt Wahl getroffen, einmal formtief und einmal unsympathisch hoch 10. Deshalb kann ich mich da überhaupt nicht entscheiden.
Was meinst du jetzt mit unsympathisch?
Also Jude Bellingham bin ich jetzt kein unbedingt Fan von. Also da würde ich mich enthalten. Ist nicht meine Mannschaft.
Okay, ja komm, dann nehmen wir Höfler und wen hast du reingehauen? Leimer?
Ja.
Rex Bitschei hatte ich.
Auch noch, ja, aber gut, man kann sich ja nicht immer durchsetzen.
Ach, den können wir nicht nehmen, weil der Tobi weiß nicht, wie man den schreibt.
Freunde nennen ihn auch nur Elvis.
Okay, komm, so, den nehmen wir für dich mit rein. Also Höfler und Rex Bitschei, ja?
Ja.
Ganz wild, ganz wild. Okay, alles klar. Ja, komm, Fabi, du hast gesagt, du setzt dich in der Offensive durch. Wie spielen wir mit drei Offensiven
und einem Stürmer davor?
4-2.
Also ich mach's jetzt mal.
Moment, 4-2.
Unabhängig
3. 1, ja. Okay. Okay.
Also ich nenne mal die komplette Offensivreihe, die ich habe. Ein Nkunku, ich denke, da sind wir uns alle einig. Ja. Dann habe ich Moussa Diaby und Thomas Müller.
Also.
Ich kann auch zu jedem erklären, warum. Und wahrscheinlich bei Diaby und Nkunku muss ich wahrscheinlich nichts erklären.
Nein.
Aber bei Thomas Müller. Aber ich finde, dass es immer ein bisschen zu wenig wertgeschätzt wird, wenn ein Spieler trotzdem außerordentliche Statistiken aufweist. Und ich meine, er hat in Summe mindestens 8 Tore erzielt, 21 vorbereitet. Ist, glaube ich, ein Rekord, soweit ich es recht im Kopf habe. Auch in den Top 5 Ligen war er der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen, also Vorbereitung. Von daher muss er für mich definitiv Platz in der Elf des Jahres haben.
Bei Müller und Kunku gehe ich auf jeden Fall mit. Ich hätte auf der linken Seite, da war ich auch lange am Überlegen, da hätte ich drei zur Wahl gehabt. Diaby stand auch als erstes, aber ich hätte als zweites hätte ich noch Grifo mit reingeworfen.
Und bei dir steht doch mit Sicherheit auch Kostic auf
dem Kostic Spiel. Auch, den habe ich aber nur an dritter Stelle aufgrund der allgemein schwachen Saison in der Bundesliga der Leverkusener. Frankfurter. Habe ich aber Diaby auf 1 gesetzt und quasi müh dahinter nur Grifo. Also,
ja, stimmt.
Der ist halt für die Freiburg auch extrem wichtig gewesen. Diaby 13-13 Statistik und Grifo 9 und 10. Aber im Verhältnis gesehen halt Freiburg und Leverkusen, ne? Also.
Das ist auch ein geiler Typ, ja. Griffo.
Das wäre noch. So, und wen hast du denn in deiner Offensivreihe?
Nee, also die Namen, die ihr genannt habt, da würde ich schon mitgehen. Ich habe einen bei mir noch drinstehen. Das war mir klar, dass der bei euch nicht vorkommt. Und das ist nämlich Julian Brandt. Aber gut, für mich hat er eine gute Saison gespielt. 31 Spiele gemacht, 9 Tore, 8 Vorlagen über die Hälfte der Spielzeit auch in der Startelf gestanden. Also von da, also hatte mir sehr gut gefallen. Aber es war mir schon klar, dass er bei euch nicht vorkommen wird.
Müller, Nkunku und Sören, wen würdest du auf entscheiden für die linke Seite?
Ja, ich habe Diaby habe ich auch gesehen, die ist auch schon in Wolfsburg live. Der hat mir auch schon gut, sehr gut gefallen. Also von daher, den können wir ruhig reinnehmen.
Okay, dann haben wir die offensive Dreierreihe auch. Und ja, dann kommen wir zum Sturm. Fabi?
Ja, Weltfußballer, 35 Tore. Ja, man hatte dieses Jahr den einen oder anderen Stürmer, der mit Sicherheit da auf in meiner Rangliste, Anthony Modest, Schick von Leverkusen. Aber wie gesagt, 35 Tore sprechen eine Sprache für sich. Weltfußballer. Und den Mann letztendlich nicht in die Elf des Jahres zu nehmen, wäre, glaube ich,
wäre komisch, wenn wir uns daran halten würden, jeden Spieler nur jedes Team nur einmal vertreten zu lassen. Müssten wir ihn streichen, weil wir Müller drin haben. Ich kann natürlich vollkommen verstehen. Schnitt 2,6, 35 Tore, 6 Vorarbeit. Und von der Wichtigkeit her hätte ich jetzt für sein Team ja, Patrick Schick und Anthony Modest wären für mich mit so die Favoriten gewesen. So, und wen hast du im Sturm?
Ja, wundert mich ein bisschen. Ich habe Avoni nämlich in meiner Elf vorne drin. Mhm. Ich glaube, ja, für Union einer der wichtigsten Spieler gewesen, trotz Afrika Cup. Klar, dann hat er ein, zwei Wochen, wo es nicht so gut lief, aber ja, unglaublich wichtiger Spieler für Union Berlin. Deshalb hatte ich Avoni in meiner Elf.
Ja, ja. Wir können es ja so machen. Ich glaube, Fabi liegt mit Weltfußballer und allem, glaube ich, ja, Lewandowski musste, glaube ich, in jedem Jahr mit in die Kicker-Elf oder beziehungsweise Top-Elf der Saison nehmen.
Na komm, machen wir es so. Nachdem er eh im Sommer geht, könnt ihr den mit einem von euch oder von euren Jungs ersetzen.
Ja, so, und Mütze?
Dann entscheide ich mich für Avoni.
Für Avoni. Das ist eine ganz wilde Elf. Ihr könnt ja nachher dann trotzdem nochmal eure Top 11, dann können wir die ja separat dann nochmal euch präsentieren und verlinken. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Dann sind wir, was das angeht, Bundesliga auch komplett durch. 44 Folgen haben wir jetzt schon auf dem Tacho. Waren einige unterhaltsame Stunden mit euch beiden oder auch mal zu zweit, je nachdem, wer mal gerade Zeit hatte. Aber alles in allem haben wir auch sehr häufig zu dritt zusammengefunden. Mir hat das bis dato riesen Spaß gemacht in unserer Premierensaison. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, euch beiden.
Ja, absolut.
Ja, bevor du jetzt, ja, definitiv, aber bevor du jetzt hier den Abgesang einleitest, gibt es definitiv noch ein Thema, was wir, zwei Themen, die wir kurz...
Ich wollte das nur schon, ja, ja, ich weiß.
Möchte ich den Frauenfußball wirklich auch nochmal als Thema nehmen. Ich weiß nicht, und das ist wirklich ernst gemeint, wer ein paar Minuten aus dem Champions-League-Finale gesehen hat. Es war wirklich ja, vom Niveau her ein wirklich sehr, sehr gutes Fußballspiel mit einem Sieger, der so nicht zu erwarten war, nämlich Olympique Lyon, 3-1. Und gleichzeitig fand dieses Wochenende auch noch das Pokalfinale der Frauen statt, wo die Wolfsburger
zum 9. Mal den Titel geholt haben.
Frauen absolut sozusagen das Double gewonnen haben.
Richtig.
Chapeau.
Ja. Deutscher A-Jugendmeister, den haben wir heute auch noch gehabt, Fabi.
BVB Borussia. 2-1 nach Rückstand Spiel gedreht.
Genau.
Müsste die wievielte Meisterschaft? Achte, neunte?
Das weiß ich nicht.
Tut, glaube ich, ja, richtig gut in Dortmund, nachdem sie letzte Woche ja das Pokalfinale verloren haben gegen den VfB. Aber auch da die Glückwünsche nach Dortmund. Herzlichen Glückwunsch zu U19 Deutschen Meisterschaft.
Genau, richtig. Und dann war die Idee, glaube ich, jetzt mal 2 Wochen Pause zu machen. Dann schnaufen wir ein bisschen durch. Und dann stehen sehr interessante Spiele, Sören, bei der Nations League an für die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, Anfang, ja, nächste Woche schon, gegen Italien in Italien. Genau. Dann gegen England. Wenn ich mir das alles richtig notiert habe, bei der Nationalelf bin ich im Moment eher ein bisschen raus. Deshalb die anderen 2 Spiele, da müsst ihr mir kurz.
Ungarn helfen. Und nochmal Italien. Ist ja dann quasi das Rückspiel. Dann sind 4 Spieltage gespielt in der Nations League und dann geht es da erst wieder im September weiter. Und das war Fabis Idee sogar, Sören, sich dann nochmal zusammenzuschalten, da mal einen kleinen Überblick über die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zu geben, wie es da so gelaufen ist, auf wen Trainer Hansi Flick da so schon in den ersten Begegnungen baut und wie er spielen lässt. Und drumherum werden wir dann mit Sicherheit auch noch, vielleicht ist der ein oder andere Trainerposten dann besetzt, der ein oder andere Transfer passiert. Da werden wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen das Programm füllen können. Und ich denke, dann machen wir so weiter und versuchen uns stetig weiter zu verbessern. Und wenn ihr jetzt nicht hier sagt, ich kündige oder ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr, dann würde ich mich freuen, euch dann in 2 Wochen auch wieder hier mit begrüßen zu können.
Auf jeden Fall.
Jawohl.
Also geht's mit Anpfiff 15:30 auch in 2 Wochen weiter. Sehr schön, das freut mich.
Schade, dass wir die TV-Tipps jetzt eigentlich nicht ausgeben brauchen für heute.
Ja, das stimmt. Wir nehmen heute am Sonntagabend auf. Wer jetzt noch schnell umschaltet, die Folge wird wahrscheinlich so in einer halben, dreiviertel Stunde online sein. Eventuell kriege ich da noch was vom Eishockey-Finale mit. Was hättest du noch sonst gehabt, Fabi?
Ja, mich wundert es eigentlich, ihr beide. Es ist nämlich das Europa League-Finale im Handball mit deutscher Beteiligung. Falls es euch wiederum durch die Lappen gegangen ist, hier. Da müsste er besser werden nächste Saison. Das hilft alles nichts. Auch mal über den Tellerrand hinaus gucken. Andere Sportarten. Spielt nämlich Magdeburg gegen Benfica Lissabon. Es ist in der Overtime. Das heißt, Spitz auf Knopf, Crunchtime. Allerdings kann ich euch nicht sagen, was läuft.
Ja, komm, einen hau ich da noch raus. Spiel 7 diese Nacht. Miami Heat gegen Boston Celtics. Da geht es darum, wer in die Finals einzieht gegen die Golden State Warriors. Spiel ist um, 2:30 oder 3 Uhr auf The Zone. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall am kommenden Samstag, 4.6., 8:45 auf RTL dann das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien anschauen.
Ja, ich habe aber allerdings auch noch einen TV-Tipp. Ich werde ja jetzt immer untergangen, was das betrifft. Aber Fabi hat ja schon über den Tellerrand hinaus schauen. Also wer ein bisschen Pause vom Sport braucht, das ist ja jetzt die Zeit, wo man auch mal in die Sommerpause gehen kann. Jeden Donnerstag auf RTL, X on the Beach. Das empfehle ich jedem. Ist auf jeden Fall etwas, wo man den Kopf mal komplett ausschalten kann.
Okay, ich glaube, das nimmt jetzt hier irgendwelche Achtung aus. Wir beenden das jetzt, glaube ich, besser hier und schnaufen mal ein bisschen durch, machen ein bisschen Urlaub, kriegen den Kopf frei und dann hören wir uns dann in 2 Wochen wieder. Alles klar?
Tschüss.
Alles klar. Einen schönen Abend euch.
Servus.
Ciao, ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.